Ihr praktische aktuelle Thema wird ein versierter Fachmann, Martin Ebon, sprechen. Ich muss von seiner ganzen Biografie nur das Einzige hervorheben, dass mich seine unermüdliche Aktivität immer wieder von Neuem begeistert. Schauen Sie mal im Programm nach, wie alt der gute Mann ist und wie frisch und jung er dann seinen Vortrag halten wird. Er ist ein alter Fuchs auf dem Gebiet der Parapsychologie. Er hat bei vielen Gesellschaften, Forschungsinstituten und so weiter mitgemacht. Er kennt sich in allen Sparten, im Guten wie im Schlechten, natürlich auf das Beste aus. Er ist sicher der richtige Fachmann, um nun eben über dieses Thema zu sprechen. Herr Ebon, bitte.
Der Pater Professor Dr. Andreas Resch ist nicht nur gewiegt auf vielen Wegen, aber auch ein sehr guter Psychologe. Und er wusste natürlich, dass nach all diesem Ernsthaften, das Sie jetzt heute Morgen durchgemacht haben, Sie jetzt etwas Erfrischendes hören möchten. Darum hat er mich gewählt. Und darum sage ich, meine Damen und Herren, und das ist jetzt die letzte Formalität, die Sie von mir hören werden, denn von jetzt an sage ich, meine lieben Freunde, ich will Ihnen etwas Amüsantes erzählen, bevor ich diese ganze Geschichte anfange. Am Mittagessen hat der Professor Kubicki, der ja eine Autorität aus dem Schlafe ist, uns erzählt, dass da auch eine Autorität im Genen ist. Und er sagt natürlich, wenn man so einen Referent sieht, und er hat viele Konferenzen hinter sich, hat er noch nie einmal einen Referenten gesehen, der hier steht und der gähnt. Und ich will natürlich, dann hat der Professor Nickel gesagt, Sie werden es nicht wagen, hat er zu mir gesagt. Sie werden es nicht wagen, da zu gähnen. Und dann hat er mir ein Stück Hirschbraten gegeben. Und da ich bestechlich bin, werde ich jetzt gähnen. Ich dachte mir, gähnen, bestechlich sein, wie ich von den Zeitungen hier gelesen habe, ist überpolitisch, überparteilich. Und jeder kann's machen. Der Hirschsport war auch sehr gut. Übrigens, als Parapsychologe muss ich Ihnen etwas Amüsantes erzählen. Ruhen Sie sich aus, es gibt kein Examen hier, setzen Sie sich hin, wie Sie wollen, amüsieren wir uns. Bei uns in Amerika unter den Parapsychologen, die doch alle ein Minderwertigkeitskomplex haben, da sagt man, bei uns ist es so, ich bin ein Wissenschaftler, er ist ein Charlatan, Sie sind ein leichtgläubiger Narr. Und natürlich, Sie wissen, wo ich hingehöre, ich bin kein Wissenschaftler. Aber was ich sonst bin, weiß ich nicht genau. Ein Parapsychologe, das gibt es hier überhaupt kaum bei Definition, aber darin werden wir später sprechen. Ich habe übrigens etwas mir übersetzen lassen, um eine Brücke von dem Neurologischen zu meinem Thema, dem Mediumistischen, zu bauen. Und Sie werden sich sicher freuen, denn ich verstehe das auch nicht. Das haben die Kollegen mir übersetzt, aber um wirklich das sehr up-to-date zu bringen, es hat mir eine Bekannte in New York, eine Psychologin, die einen Artikel, jetzt eine Arbeit über meine frühere Chefin, die das Medium Eileen J. Garrett schreibt, die hat einen Artikel über die physiologischen Grundsätze, die Theta-Gehirnfrequenzen der parapsychologischen Phänomene geschrieben, speziell angefangen damit, dass der Eugen Osti, der erste Präsident des Institut Metapsychique International in Paris, über das sehr bekannte hiesige Medium Rudi Schneider schrieb. Und dann hat sie mich darauf aufmerksam gemacht, dass auf der 1988-Konferenz der Parapsychology Association zwei Gruppen von Leuten der Universität Illinois EEG-Resultate hervorgebracht haben, wobei sie gefunden haben, dass das Täterband bei Halsey-Experimenten gezeigt hat, dass wenn die Leute korrekte Resultate haben, war da eine bedeutungsvolle Erhöhung der Täterpunkte, und zwar auf Höhe von Punkt 01, das war auf dem C4-Region der rechten Temporalklappe. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber diese Kollegen hier werden das wissen, und ich habe diese Papiere mitgebracht, und einer, der sie haben möchte oder davon kopieren will, kann es tun, denn es ist neues Material und anscheinend wichtig. Also jetzt zum Thema, bitte geruhsam. Zwei Seelen streiten sich in der Brust der modernen Parapsychologie. Ein allzu wissenschaftliches Verlangen nach rein quantitativen, statistisch auswertbaren Experimenten und die traditionellen, populären, rein spontanen Erlebnisse qualitativer Natur, die sich nicht im Laboratorium wiederholen lassen. Der Keim wissenschaftlichen Interesses an außersinnlichen Wahrnehmungen ist oft ein rein persönliches Erlebnis des Forschers, oftmals eine intim-mediumistische Erfahrung, eine persönliche Erfahrung. Es kann sich dabei um einen Fall von Hellsehen, Telepathie, Präkognition oder Psychokinese handeln, um eine erstaunliche Seance-Enthüllung oder vielleicht nur um eine scheinbar triviale, aber doch einsichtsvolle Bemerkung einer Wahrsagerin. Sie entsinnen sich vermutlich, dass Goethe zu Pferde und auf dem Wege zu Friederike Briand in Drusenheim eine Vision von sich selbst hatte, auf demselben Wege, aber in entgegengesetzter Richtung. Er sah sich in einem Anzug, hellgrau mit Gold, den er noch nie getragen hatte. 8 Jahre später, auf demselben Weg, von Friederike zurückreitend, trug Goethe, wie er schrieb, genauso einen Anzug. Man kann natürlich als Zufall oder als vielleicht unbewusste Zweckshandlung betrachten, dass sich sowas ereignet hatte. Sich selbst auf sich selbst zukommen sehen, fällt in die Kategorie des Doppelgängers, des Dédoublement. Die Doppelgängervision ist eine traditionelle Kategorie der Sagen, Märchen und des literarisch-okkulten, eine spezielle Kategorie der psychologisch-kulturellen Charakteristika, die wir in der Geschichte mediumistischer und pseudomediumistischer Erfahrungen beobachten können. Otto Rank hat diesem Phänomen eine besondere Studie gewidmet. Ich weiß nicht genau, wie das Buch auf Deutsch heißt. Es heißt The Double auf Englisch. Vermutlich heißt es der Doppelgänger. Ein hervorragendes, hochinteressantes Buch von Otto Rank. Die kulturellen Masken mediumistischer Phänomene haben unterschiedliche ethnologische, psychologische und religiöse Gesichtszüge. Das Mediumistische ist in seinen Erscheinungsformen außerordentlich anpassungsfähig. Aber es reagiert auf psychologisch-physiologische Bedingungen, die bemerkenswert zeitlos und einander ähnlich sind. Als ich vor einigen Jahren Material über die Tradition der Besessenheit und des Exorzismus sammelte, hat mich der Text einer Lehmtafel aus der Zeit von Asurbanipal stark beeindruckt. Die Tafel enthielt den Verzweiflungsschrei eines Babyloniers, der glaubte, von einem Geist besessen zu sein. Sein Gebet, an 3 babylonische Gottheiten gerichtet, stellte die Frage: Wie kann ich mich von diesem tyrannischen Geist befreien, von dem mein Körper und meine Seele besessen sind? Die Tafel, die sich jetzt im Londoner Victoria and Albert Museum befindet, reflektiert zeitlos menschliche Gefühle. Der Babylonier bat seine Götter, ihn von diesem Gespenst zu befreien, verlangte, dass der Geist in der Unterwelt gekleidet, befriedigt und so gefesselt werde, dass er nie wieder auf Erden zurückkehren könne. Der Besessene schrieb, dass er von diesem, ich zitiere, grauenhaften Gespenst tagelos verfolgt wurde und dass diese Kreatur sich auf meinem Rücken festgesetzt hat und mich nicht loslassen will. Er bezeugte, dass der Geist ihn zur Nacht mit Schrecken erfüllt, Gift verbreitet, sodass mir die Haare zu Berge steigen. Er schwächt mich in jeder Weise, meine Augen quellen vor, mein Rücken schmerzt, er vergiftet mein Fleisch und plagt meinen Körper. Ende des Zitates. Diese Symptome angeblicher Geisterbesessenheit könnten heute als psychische, physiologische oder psychosomatische Angstzustände, dermatologische Beschwerden und vielleicht als eine Schilddrüsenerkrankung beachtet werden. Der kranke Babylonier verspricht, dass er alles tun würde, um den Geist zufriedenzustellen. Er fragt, wer ist es, der mich so plagt? Warum hat er gerade mich zur Besessenheit ausgewählt? Ist er vielleicht ein Verstorbener aus meiner Familie oder Verwandtschaft? Oder ist er einer, der ermordet wurde? Und schließlich fleht der verzweifelte Babylonier seine Götter an, dieses Gespenst in die Unterwelt zu verbannen, dort mit Riegel und Stange einzusperren. Vorher hatte der Kranke dem Geist Kleidung, Speise und Trunk angeboten. Die Themen dieses Verzweiflungsgebetes sind universal, geografisch und kulturell grenzenlos und durchaus gegenwärtig. Zum Beispiel in chinesischen Gesellschaften der ganzen Welt wird heute noch alljährlich ein Tag den hungrigen Geistern, wie man sie nennt, gewidmet. Die Toten werden symbolisch gespeist und allgemein befriedigt und damit sie nicht unruhig und gefährlich werden. Ähnliche Rituale sind in anderen Teilen Asiens sowie in Afrika und in Zentral- und Südamerika zu finden. Der Geist eines ermordeten Menschen oder einer Frau, die im Wochenbett starb, wird als besonders rastlos und gefährlich angesehen. Das Panorama der mediumistischen und pseudomediumistischen Phänomene reicht von dem Verzweiflungsschrei des Babyloniers über die vielartigen Traditionen des Schamanismus bis zum gegenwärtigen Modetrend, dem sogenannten Channeling. Schon der Name dieser Kategorie zeigt, dass sie ein Kind des Fernsehzeitalters ist. Die Kanäle des Fernsehens heißen im Englischen Channels. Das Wort Medium weist ja auch darauf hin, dass es sich hier angeblich um einen Vermittler oder eine Vermittlerin handelt. Ein menschliches Instrument, eine Brücke, die eine höhere Dimension mit uns verbindet. Als es schon Radio gab, aber noch kein Fernsehen, schrieb der amerikanische Schriftsteller Upton Sinclair ein Buch über die Telepathie-Experimente seiner Frau und gab ihm den Titel Mental Radio. Was für psychologisch-religiös-kulturelle Variationen des Mediumistischen es auch immer gibt, ob historisch oder gegenwärtig und wie verteilt sie auch geografisch sein mögen, man könnte sie alle in den großen Rahmen des Schamanismus fügen. Die Maske wechselt, aber das allzu menschliche Gesicht bleibt unverändert. Ich möchte es vermeiden, eine allzu präzise Terminologie anzuwenden. Die Phänomene, um die es sich hier handelt, greifen ineinander über. In welchem Punkt wird die Autosuggestion zur Suggestion, zur Hypnose, zur leichten oder tiefen Trance, zum Halbschlaf, zum tiefen Schlaf? Andere Referenten werden das weiter erörtern. Die Parapsychologie hat sich seit etwa 100 Jahren mit Phänomenen befasst, die anderen wissenschaftlichen Gebieten entweder zu unbequem waren oder die im Wettlauf der Prioritäten zurückblieben. Die parapsychologische Spezialterminologie als solche finde ich persönlich unbefriedigend. Das Wort Parapsychologie, Nachfolger von Psychic Research, hörte sich von Anfang an etwas gekünstelt an. Wir wissen ja auch nicht, ob ESP, Extrasensory Perception, oder außersinnliche Wahrnehmung, ASW, nicht doch innerhalb unserer bekannten fünf Sinne funktioniert. Wir sind nicht einmal sicher, wo die Telepathie aufhört und das Hellsehen beginnt. Unsere Unkenntnis läuft unserer Kenntnis weit voraus. Und das ist ein Schlagwort, das ich wirklich für uns alle wiederholen möchte. Unsere Unkenntnis läuft unserer Kenntnis weit voraus auf diesem Gebiete wie auf vielen anderen, aber irgendwie auf diesem Randgebiet besonders so. Und wo wir uns nicht sicher sind, sagen wir eben, dass wir uns nicht sicher sind. Wenn ich den Begriff des Schamanismus in weiterem Sinne verwende, so tue ich dies, um die Kontinuität schamanistisch-mediumistischer Phänomene zu betonen. Das Wort Schaman haben die Russen von den Tungus aus Nordasien übernommen. Es hat auch eine Parallele im Sanskrit. In den letzten Jahren ist die Kategorie Neo-Schamanismus populär geworden. Bei uns erscheint jetzt in Amerika eine Zeitschrift The Shaman's Drum, also die Schamanentrommel, diesem Neuschamanismus gewidmet. Sie enthält Artikel über Indianertraditionen und ihre gegenwärtigen Anwendungen und Anzeigen für schamanistische Kassetten, Trommeln und einschlägige Paraphernalien. Sowas kann natürlich kommerziell werden und warum auch nicht. Vor ein paar Monaten organisierte das Natural History Museum in Los Angeles eine Ausstellung, die dem Nomaden der eurasischen Steppe gewidmet war. Im Zusammenhang damit hat Wladimir Basilov, Direktor des Ethnographischen Institutes der Akademie der Wissenschaft in Moskau, ein Buch Nomads of Eurasia herausgebracht, in dem er und seine Kollegin Natalia Susowskaya den Glauben beschreiben, Zitat, dass Schamanen mit Geistern Kontakt machen konnten, ihre Wünsche erfuhren und ihre Stammesgenossen dann davon informieren konnten, was für Opfer die Geister von ihnen verlangten. Unter den Hauptfunktionen der Schamanen war die Heilung von Krankheiten, von denen angenommen wurde, dass sie von den Geistern hervorgerufen wurden. Weissagungen, Prophetie und das Finden von verlorenen Sachen und Tieren. Ende von Zitat. Die russischen Wissenschaftler betonten, dass bis vor kurzem die Charakteristiken und Aktivitäten von Schamanen weitgehend als psychopathologisch betrachtet wurden, das schamanistische Benehmen jedoch in den sozusagen normalen Rahmen ihrer jeweiligen Gesellschaft passten. Damit sind die russischen Psychologen und Ethnologen jetzt in Einklang mit wissenschaftlichen Ideen auch im Westen. Soweit man dies verallgemeinern darf, haben viele schamanistische und andere mediumistische Phänomene psychokulturelle Grundlagen in menschlichen Verlangen nach einer pseudo-rationalen Kontrolle des Irrationalen, des andernfalls Unverständlichen, eine Kontrolle über die Umwelt, ein gewisses Verstehen, was das eigene Leben anbetrifft, den eigenen Tod, ein mögliches Leben nach dem Tod und eine Struktur im Verhältnis zu Vorfahren und Umgebung. Also alles, was wir auch selber wissen wollen, möchten und ersehnen. Dabei sollte man nicht unterschätzen, wie wichtig es für den Einzelnen ist, einschließlich des Medium-Schamanen-Channelers, nicht sich als Auserwählter zu fühlen und angesehen zu werden. Ich sprach vorher davon, dass persönliche Erfahrungen und Eindrücke anscheinend oft für ein Interesse an esoterischen Phänomenen ausschlaggebend sind. Eigene Erfahrung ist wohl immer von Bedeutung. Ich habe zum Beispiel Feuertänze im griechischen Mazedonien beigewohnt, habe den sogenannten Affentanz, einem Halbtrans-Tanz auf Bali beobachtet, war einer der Fachleute, die das englische Medium Rosemary Brown analysierten, nachdem sie angeblich unter der Kontrolle des Geistes von Franz Liszt neue Liszt-Kompositionen auf dem Klavier spielte. Habe selbst mit automatischem Schreiben experimentiert und habe wohl an Hunderten von Tranzen des irisch-amerikanischen Mediums Eileen Garrett und anderer Medien teilgenommen. Eileen Garrett war meine Chefin in der Parapsychology Foundation für 12 Jahre. Vor kurzem auf den Bahamas saß ich dabei als eine außerordentlich eindrucksvolle Channelfrau mehrere Stunden in scheinbarer Trance die bekannten Yogalehrer Swami Vishnu Devananda eine Botschaft seines verstorbenen indischen Gurus vermittelte. Wir waren nur 4 Personen und im Raum und der warnend apokalyptische Ton dieser Botschaft war sowohl erschöpfend wie überzeugend. Ich will Ihnen etwas sagen. Ich bin gewiss, wie Sie sagen, ein alter Hase. Aber ich kriege noch immer eine Gänsehaut mit gewissen Erfahrungen. Zum Beispiel sprach ich davon, dass ich diese Geschichte von diesem Babylonier gelesen habe. Diese Erfahrung von diesem Mann hat mich erschüttert. Und das ist nun was, 6.000, 5.000 Jahre her. Und jetzt noch, jetzt will ich mit Ihnen sprechen, hier geht und da auch, in Bahamas. Was war denn das? Diese Frau war erstaunend. Was war sie, was hat sie getan? War sie wirklich mit dem Guru in Verbindung? War es ihr eigenes Unterbewusstsein? Es war ungeheuerlich. Meine Chefin, die Eileen Garrett, bei dem ich wirklich hunderte von Transen gesehen habe und nicht immer davon überzeugt war, dass sie legitim war. Ich entsinne mich einmal in dem sogenannten Wainwright House in New York. Da kamen alle möglichen Elite-Leute zusammen, Geschäftsleute, Akademiker, der Aldous Huxley war dabei. Und die Eileen Garrett, die hatte eine Kontrolle, einen Geist, Abdul Latif. Und die Leute kamen zu der Eileen Garrett und sagten, ja, könnte vielleicht der Abdul Latif uns jetzt in einem Gebet führen. Und ich saß dabei und ich habe das wirklich hunderte von Malen irgendwie gesehen gehabt und sie ging in ihre Trance und der angebliche Abdul Latif kam durch und hier waren die 30 Leute und hier war ich und ich war vollkommen ergriffen. War sie das? War das der Abdul Latif? Ich kann es Ihnen heute noch nicht sagen, aber abgebrüht bin ich noch heute. Das schamanistische Medium, wie auch die Teilnehmer an einem mediumistischen Ritual, teilen das schmeichelt euphorische Bewusstsein und das Risiko einer psychologischen Falle, sich als gottgewollte Auserwählte zu fühlen. Sie haben doch angeblich direkten Kontakt zu höheren Dimensionen. Vor 2 Jahren berichtete die Wochenzeitschrift Der Spiegel über eine Okkultwelle unter Jugendlichen mit der Überschrift »Direkter Draht zum Jenseits«. Wie tief verwurzelt ist das mediumistische Schamanentum in der Entwicklung der Menschheit? Französische Archäologen haben im Mai dieses Jahres auf einer Konferenz im Staat Maine berichtet, dass die erste menschliche Siedlung auf dem amerikanischen Kontinent vermutlich vor 45.000 Jahren stattfand. Sie begründeten das mit einer Analyse von Höhlenfunden bei Pedra Furada in Brasilien. Steingemälde in diesen Höhlen sind etwa 12.000 Jahre alt. Obwohl solche Analysen weiter umstritten sind, man diskutiert hier 33.000 Jahre, sind Archäologen im Allgemeinen der Ansicht, dass indianische Stämme von Sibirien auf den amerikanischen Kontinent übersiedelten, als noch eine Landbrücke Asien und Amerika verband, wo sich heute die Beringstraße befindet. Beispielsweise gehören die Tupi-Indianer Brasiliens heute noch zu einer Schamanenkultur, die dem Altsibirischen in vielen Einzelheiten ähnelt. In Brasilien, wie überall, wo die Trance provoziert wird, sind Trommel und Tanz, die bemerkenswertesten Elemente dieses Rituals. Masken und tierische Bestandteile wie Federn und Felle werden von Schamanen oder Medizinmännern benutzt, um ihre Identität zu verändern, Ehrfurcht einzuflößen und sich einer Trance-Besessenheit zu öffnen. Einer der ältesten Illustrationen dieses Rituals scheint der bekannte tanzende Zauberer in der Höhle von Trois Frères bei Ariège in dem Tarn-Department von Südfrankreich zu sein. Diese Figur wurde teilweise gemalt, teilweise in die Steinwand der Höhle eingemeißelt. Anscheinend handelt es sich um einen Schamanen aus dem paläolithischen Zeitalter, als Tier verkleidet, mit den Hörnern eines Hirsches, den Augen einer Eule, bärtig und behaart. Wie wurde ein junger Mann traditionell zum Schamanen? Bücher draußen und Bücher, die Sie natürlich auch in Ihren woanders kaufen können, schreiben sehr viel jetzt über die Schamanen und Sie können eine sehr große Literatur davon finden. Ich gebe hier jetzt nur ein paar Worte. Die Einweihungsrituale hören sich gewiss an wie eine induzierte Psychose. Sie erreichten Extreme von Kasteiung, von Entzug aller Art, Entzug von der Gemeinschaft allein im Dschungel oder der Wüste, Entzug von Nahrung, von Kleidung, von Selbsterhaltung. Der zukünftige Schamane konnte der Sohn eines solchen sein, sondern eines Schamanen, oder einer, der von anderen ausgewählt wurde, oder der sich selber fühlte, dass er den Ruf der Geistergötter gehört habe. Oft wurden Albträume oder erschreckende Halluzinationen hervorgerufen, wie das Gefühl von dämonischen Geistern zerstückelt oder wiederhergestellt zu werden. Die Erfahrung des Fleisches beraubt zu werden und nur noch als ein Skelett zu existieren, wurde oftmals berichtet. Elemente der Berauschung sind vielfach in diesen Berichten zu finden und die Verwendung von sinnestäuschenden Pilzen ist wahrscheinlich. Von diesen Torturen kehrte der Schamane dann geläutert und gereift zur Gemeinschaft zurück. Viel wurde auch erwähnt, dass die Schamanen feminin wurden, dass sie homosexuell waren. Auch das gibt es in der modernen Mediumgeschichte. Die Homosexualität an gewissen männlichen Medien ist bestimmt der Fall, aber ob das mehr ist, als ob in der Bevölkerung im Allgemeinen, ist natürlich gar nicht festzustellen. Die Aufgaben der Schamanen oder Medicine Man oder Witch Doctor konnten pragmatisch oder auch subtil sein. Sie sollten heilen, einen Fluch kurieren oder vielleicht aussprechen, Regen oder Kinder herbeirufen, Feinde besiegen helfen, die Jagd erfolgreich machen, die Götter oder Geister freundlich machen und die Ahnen gut gesinnt. Der Genghis Khan hatte so einen Hofschamanen. Und wie das so manchmal vorkam bei Hofe, hat er ihn nicht befriedigt und ich wusste nicht aus dem Schamanen wohl, aber das war eben auch Sitte, nicht wahr? Man hatte so Hofschamanen. Mit Worten, mit Trommelschlag, mit Tänzen, mit wirklicher oder vielleicht auch nur anscheinender Trance riefen Schamanen Unterhaltung oder Gruppenkatharsis hervor. Dass Gaukelei dabei war, vielleicht Vorgänger von Zauberkünstlerei, ist wohl anzunehmen. Wir haben zum Beispiel von Indianern, Indianerschamanen, so alle möglichen Tricks gelernt. Und das gibt's eben, nicht wahr? Auch, gibt's ja auf allen Gebieten, nehme ich an, vielleicht sogar in der Medizin. In seinem einzigartigen Buch Schamanismus schreibt Mircea Eliade, dass der Schamane aus sich selbst herausgeht, dass seine Seele dem Körper entflieht und dass er selber das Gefühl des Fliegens hat. Auf diese Weise kann der Schaman andere Dimensionen besuchen, wo Götter oder Geister leben, und er kann auch menschliche Seelen zurückbringen. Übrigens, als Schriftsteller liebe ich andere Schriftsteller heiß. Ich lese gerne die Leute von anderen Büchern, und das Buch über den Schamanismus von dem Mircea Eliade ist hervorragend. Es gibt es auf Deutsch, es gibt es auf Französisch, es gibt es auf Englisch, ich kenne es Ihnen. Sie brauchen meine Bücher nicht zu lesen, lesen Sie das. Eliade schreibt: Aber wenn die Seele den Körper verlässt, so gleicht das dem Tod. Der Schamane ist also in der Lage, viele Male zu sterben und wieder ins Leben zurückzukehren. Der Schamane kennt sich in anderen Welten zurecht. Wo auch immer, bei den Otomi-Indianern in Zentralmexiko, bei den Orissa in Indien oder auf abgelegenen Inseln des indonesischen Archipels sind auch heute noch psychophysiologische Krisenerfahrungen die Hauptelemente des Schamanentums. Eine Art Besessenheitsextase bringt den Schamanen in manchen Gegenden, auch eine Schamanin, in den erwünschten Trancezustand. Unsere Sprachen sind auf diesem Gebiet außerordentlich traditionsreich. Ekstase kommt aus dem altgriechischen Existhenai, das mit Exodus verwandt ist. Es deutet darauf hin, dass die menschliche Seele dem Körper entflieht. Das Wort Enthusiasmus bedeutet, dass der Mensch von einer Gottheit erfüllt ist. Im Englischen, wenn man etwas Unverantwortliches getan hat, kann man sich entschuldigen mit I don't know what possessed me. Ich weiß nicht, was mich besessen hat. Und auf Deutsch, wenn wir sagen, ich bin begeistert, sollten Sie wissen, dass da ursprünglich ein Geist im Spiel war. Man ist ja auch manchmal entgeistert. Dass solche Traditionen und Praktiken zu Ausschreitungen führen, ist zweifellos. Berauschungen aller Art dürften auf schamanische oder imitationsschamanische Praktiken zurückführen. Alkohol, Kokablätter, Betelnüsse und sogar Rohtabak dürften hierin eine zerstörende Rolle spielen. Es ist möglich, dass Drogen am Zerfall schamanistisch beeinflusster Zivilisationen schuld waren. Peyote und Mescalin, LSD und andere Drogen waren die Vorläufer der gegenwärtigen Massensucht nach Kokain und Heroin. Berauschender Rauch wurde von griechischen Orakeln der Antike verwendet. Schamane in Zentralasien benutzten Hanfrauch und das Altpersisch für Hanf war Ganga, und im heutigen Jamaika ist das karibische Zentrum für Rauschgifthandel, wird Marihuana Ganja genannt. E.D. Witkower beschreibt transkulturelle Besessenheitszustände in der Anthologie Ethnopsychiatrie, seelische Krankheit, ein Spiegel der Kultur, und er schreibt: Es ist typisch, dass ein Teilnehmer an einer religiösen Versammlung eine Aura hat mit Schwindelgefühlen, Sehstörungen, Zittern, Gleichgewichtsstörungen und gesteigerter Aktivität und dann in einen Zustand der Versunkenheit oder Trance fällt, in dem er noch anzusprechen ist. Danach verliert er den Kontakt mit der Umwelt und handelt in Übereinstimmung mit der Gottheit, von der er besessen ist. Während dieses Stadiums kommt es häufig zu klonischen Konvulsionen, denen oft ein tonischer Spasmus vorhergeht. Bei der Wiedererlangung des Bewusstseins fehlt jede Erinnerung an Handlung, Gedanken und Gefühle während des Dissoziationszuständen. Entschuldigen Sie mein Universitätsdeutsch. Ich habe übrigens geübt, Deutsch zu sprechen. Seit ungefähr einem halben Jahrhundert habe ich es kaum getan. Und ich war in Wien und habe immer gesagt, Donaudampfschifffahrtsgesellschaftspassagier, Donaudampfschifffahrtsgesellschaftspassagier. Und natürlich auch, wie heißt das hier? Bewusstseinszustände. Gar nicht einfach. Also Dissoziationszuständen, das rollt einem nicht so über die Zunge. Darum spreche ich etwas einfacher, damit es für mich einfacher ist. Für Sie vielleicht auch. Diese Beschreibung, die ich jetzt gerade so gelesen habe, und an die Sie sich nicht mehr erinnern, erwähnt speziell die Ekstase-Techniken des Voodoo in Haiti, wo der Hungan als Schaman agiert, und die Candomblé-Zeremonie in Brasilien, die auf den Traditionen der Yoruba in Westafrika beruhen. Voodoo ist eine fragliche Popularisierung von Vodun, ein Wort der westafrikanischen Fornsprache, das Gott, Geist oder heiliger Gegenstand bedeutet. Karibische Variationen afrikanischer Rituale findet man jetzt auch in New York, in Miami und anderen Teilen der Vereinigten Staaten, meistens unter Einwanderern, die nicht nur aus Haiti, sondern auch aus Jamaika, der Dominikanischen Republik und anderen karibischen Inseln kommen. Im Allgemeinen haben es die Neoschamanen unseres elektronischen Zeitalters wesentlich leichter als die anderen, die all diese Torturen untergehen mussten und sich gedachten, sie seien Skelette und so weiter. Ich sprach kürzlich mit einem alten Bekannten, Alan Vaughan, der in Los Angeles lebt, das Zentrum so vieler Neobewegungen aller Art ist, und er beschrieb seinen Trance-Zustand als erfahrener Channeler, als ob er sich nur hineindenken müsse. Er ist der Channel oder Kanal für Li Sung, der angeblich im 8. Jahrhundert in einer nordchinesischen Kleinstadt lebte. Man kann ein solches Stadium, glaube ich, überhaupt nicht genau abmessen. Ein solcher Channel befindet sich vermutlich in einer Art autosuggestiven, leichten Trance, die einer leichten Hypnose ähnelt. Zu welchem Grade das in jedem Fall ein veränderter Bewusstseinszustand ist, ist wohl eine Sache spezialisierter Gehirnforschung. Ich habe Vaughan gefragt, wie viel er sich an einen solchen Channel-Abend noch erinnert. Und er sagte mir, es sei wie ein Traum. Er sagt, man erinnert sich an einiges, was man so gechannelt hat, ganz gut. Glaubt, man wird sich noch weiter daran erinnern, aber vergisst es dann doch. Das ist ja auch, was Witkower schrieb, was ich vorher zitierte. Vaughan ist so ein Durchschnittschanneler. Nicht einer der Stars, wie Jay-Z Knight, die ein Channel für Ramanta, die Erleuchtete ist, oder Kevin Ryerson, der verschiedene Persönlichkeiten channelt. Die Schauspielerin Shirley MacLaine hat sehr viel dazu beigetragen, solche Channelstars zu popularisieren, sie zu Millionären zu machen und sie auch hier und da lächerlich zu machen. Channels wie Vaughan und Ryerson ähneln traditionellen Medien, die wir seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts kennen. Verbreitet war und als es weder Radio noch Fernsehen gab. Knight hat das dramatische Theatertalent, das wird zu kurzem außerordentlich erfolgreichen Television-Evangelists, der Fernsehprediger, die die Massen ergriffen und massenhaft Geld kassierten. Es gibt jetzt kleine und große Channels, Arme und Reiche, Hunderte und vielleicht Tausende. Im Juni vorigen Jahres fand in Murnau, Oberbayern, die sogenannte erste internationale Konferenz von Channel-Medien statt. Ihre Organisateure nannten diese Konferenz ein Kanal zum Kosmos und beschrieben sie als das erste öffentliche Symposium irdischer und galaktischer Weisheitslehre seit den Tagen von Atlantis. Ich halte das natürlich privat als Übertreibung, aber sowas gibt's. Die Konferenz illustrierte im deutschen Sprachraum, wie umfassend die Channeling-Kategorie sein kann. Meditation, mediale Bilder, UFO-Kontakte, und sogar außerirdische Kommandoeinheiten konnte man dort hören. Das Thema der Heilung, der seelischen Therapie war wie immer stark dabei. Kritische Teilnehmer betrachteten das Symposium als einen kleinen Jahrmarkt der Eitelkeiten und das Magazin Esotere sagte im letzten August, fragte, ob Konferenzen mit ihrem eingebauten Hang zum Personenkult und Oberflächlichkeit der richtige Rahmen sind, um das Phänomen Channeling gerecht zu werden. Kevin Ryerson, hält mit Edgar Cayce, der Name ist für Sie sicher ein Begriff, hält Edgar Cayce für das große Vorbild auf diesem Gebiete. Cayces eindrucksvolles Erbe ist die Association for Research and Enlightenment, eine sehr aktive Forschungsgemeinschaft in Virginia Beach. Cayce starb 1945 im Alter von 67 Jahren. Über Jahrzehnte ging er in eine ziemlich tiefe Trance und man nannte ihn den schlafenden Propheten. Speziell war ein Instrument für Informationen über frühere Lebensperioden. Da 14.000 seiner Einzelfälle aufbewahrt und kategorisiert wurden, konnte seine Arbeit auch nachträglich eingehend analysiert werden. Zwei Bücher über dieses Thema sind bei uns in den letzten Jahren erschienen und sind jetzt auch auf Deutsch zu haben. Channeling, The Intuitive Connection von William H. Kautz und Melanie Brannan, gibt es hier jetzt als Taschenbuch, stützen sich auf Kautzes Erfahrung als Leiter des Center for Applied Intuition in San Francisco. Er ist der Ansicht, dass Channeling dazu beitragen wird, dass Intuitive Counseling, also die intuitive Beratung, zukünftig in größerem Maße angewandt wird. Ein zweites Buch, ich habe es gerade jetzt im Bauer-Katalog gesehen, Channeling von John Climo oder Climo, K-L-I-M-O, der auch in San Francisco lebt. Das Climo-Buch ist sehr gut übrigens. Climo verbindet Channeling mit der mediumistischen Tradition. Er warnt, dass das Channeling-Phänomen weder unkritisch akzeptiert noch allzu schnell ignoriert oder wegerklärt werden sollte. Was also predigen diese Channelers? Was verlangt man von diesem säkulären Propheten zum Ende des 20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten und auch in Westeuropa? Was für eine neue Schamanengeneration ist das jetzt? Sie ähneln den alten Propheten, indem sie sehr viel warnen. Sie warnen, dass verschmutzte Umwelt sündhaft ist, dass unsere Erde im Weltall eine einzigartige Rolle spielt und dass wir für sie verantwortlich sind, dass wir mit Tieren und Vegetation in vernünftige Gemeinschaft leben müssen. Sie sagen oft, dass wir, ein jeder, für uns selber verantwortlich sind. Sie wiederholen: Ich kann vieles sagen, aber du musst selbst auswählen, was für dich richtig ist. Oft sind das leere Allgemeinheiten. Worte, die moralische Unterstützung von oben suggerieren, aber selten irgendwelche bedeutungsvollen Verpflichtungen verlangen. Die Channelers folgen nicht nur der Tradition der sogenannten Spirit Controls, der Kontrollgeister, die auch oft langatmig philosophierten. Und sie folgen nicht nur den hochdramatischen Fernsehpredigern, die schrien und weinten und auf der Bühne oder hinter der Kanzel hin und her liefen. Diese Channels gehören auch zu der Armee der Populärpsychologen oder Populärprediger, wie der Reverend Norman Vincent Peale, der das Positive Thinking, das positive Denken, einer Generation nach der anderen eingehämmert hat. Der Unterschied ist natürlich, dass die Channelers das angeblich alles nicht selber sagen, dass eine höhere Instanz, eine anonyme Weisheit, vielleicht eine personifizierte Form des kollektiven Unterbewusstseins durch sie spricht oder vielleicht ein vermenschlichter Ausdruck der Akashika-Chronik, der Gesamtheit alles Wissens. Für die Aufnahme habe ich natürlich die Gläser abgenommen. Die alte auf hinauf mit den Gläsern, damit ich älter aussehe. Der alte Hase, mit den Ohren steif. Die alte Doppelpsychologie ist immer dabei. Der Schamane ist nur ein Instrument, ein Channel, ein Kanal, den die Geister oder Götter benutzen, um mit der Menschheit in Kontakt zu kommen. Der Schaman als solcher hat angeblich keine Verantwortung für die Worte, die er weitergibt. Und diejenigen, zu denen er spricht, sind davon beeindruckt, dass sie so klug oder so aufgeschlossen sind oder so auserwählt, diese Stimme aus einer anderen Dimension zu hören. Sie sind also besser als die, die sich dieser Erfahrung verschließen. Das Auserwähltsein ist sehr bedeutend auf diesem ganzen Gebiet und Sie sind natürlich alle einzeln auch auserwählt. Ich natürlich auch. Der Spiritismus unserer Zeit begann damit, dass zwei junge Mädchen, Margarete und Kate Fox, in der Kleinstadt Hydesville im Staat New York im Jahre 1848 Geräusche hörten, die angeblich von Geistern hervorgerufen wurden. Eine Epidemie von solchen spiritistischen Phänomenen begann, als Darwins Theorien der menschlichen Evolution religiöse Traditionen in Frage stellten, organisierte sich die Society for Psychical Research noch 1882 in London. Ihre Gründer hofften, dass Untersuchungen spiritistischer Phänomene zu wissenschaftlichen Beweisen religiösen Glaubens führen würden, und ähnliche Organisationen entwickelten sich in den Vereinigten Staaten und in Westeuropa. Die Experimente von Dr. J.B. Ryan durch das Parapsychology Laboratory von Duke University in Durham, North Carolina, führten in den 30er Jahren zu Theorien über mediumistische Fähigkeiten in außersinnlichen Wahrnehmungen abseits der Forschung auf dem Gebiet der menschlichen Seele und des Lebens nach dem Tode. Zu Lebensende suchte Dr. Ryan nach neuen Forschungsmethoden zur Nachtodexistenz. Ich sprach damals mit dem Mann, der war ja ein großer, sehr autoritativer, einflussreicher Mensch auf der Parapsychologie. Sehr streng, sehr solide. Der Professor Hans Bender in Freiburg sagte einmal, eine feste Burg ist unser Rhein. Und das war er auch, sehr gut gesagt übrigens. Und diese Generation gibt's nicht mehr. Etwas tyrannisch muss man sein dabei und streng durchfassen. Aber er war ursprünglich am der Studie auf das Leben nach dem Tod interessiert und während der letzten 2-3 Jahre entwickelte er neue Methoden, die jetzt seine Nachfolger leider nicht mehr weiterentwickeln. Das tut mir sehr leid. Ich glaube, er hätte wirklich dazu noch weiter beigetragen. Also jetzt, wie man so schön sagt, zum Schluss. Der Neoschamanismus ist ein Phänomen auf der Suche nach wissenschaftlicher Klarstellung. In unserem Zeitalter der Spezialisierung stellt es uralte Fragen mit neuen Worten. Aber es erinnert uns auch daran, dass gewisse Themen, Gefühle und Erlebnisse nicht einmal völlig mit Worten zu erfassen sind. Dichter und Komponisten kommen da der Wortklauberei zuvor. Vielleicht sollten wir wieder von vorne anfangen, mit dem Herzschlag, der sein Echo in der Trommel findet, mit dem Rhythmus menschlicher Existenz, mit der endlosen Gegenwart des Irrationalen in und um uns selbst. Die Psychologie, die Ethnologie, die Theologie, die Kunst, die Dichtung, der Tanz und das Theater dürften ihr Interesse auf diesem Gebiet mit der Neurologie und Medizin teilen. Mir scheint, dort befindet sich genug Forschungsmaterial für die nächsten 1000 Jahre. Eine Messe in der Höhle, wo der Johannes die Offenbarung hatte, und dann am nächsten Morgen, am frühen Morgen, ging ich dann in die Höhle hinein und stand dort, wo der Johannes die Offenbarung hat. Ich muss sagen, wie der alte Hase kann beeindruckt werden. Was war das? War das ein veränderter Bewusstseinszustand? Eine theologische Frage, ist eine psychologische Frage. Was hat der Johannes erlebt? Denn die Apokalypse und seine Offenbarung haben einen ungeheuren Einfluss auf uns alle gehabt, auf die ganze westliche Zivilisation. Was war die objektive Erfahrung, die er gehabt hat, und wie wird man das wissenschaftlich und menschlich heute betrachten? Das ist eine Frage an alle und besonders an die Herren, die darin Autoritäten sind.
Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht darf ich, bevor ich darauf antworte, Sie ersuchen. Wer eine Frage stellen möchte, möchte sich gleich an ein Mikrofon begeben, damit wir hier die Zeit eben noch ausnützen. Also die Frage war, ob Johannes bei dem Erlebnis der Schauung, sagen wir so, der Apokalypse, einen veränderten Bewusstseinszustand hatte. Auf diese Frage muss man voll mit Ja antworten. Es ist so, dass der Mensch alle Erfahrungen, durch die Möglichkeit seines Erfahrungspotenzials erfahren kann. Es stellt sich hier bei Johannes und grundsätzlich bei den Offenbarungen die Frage, ist das nur Produktion aus dem Innenraum? Ist die Apokalypse eine Produktion des Innenraumes? Oder aber ist die Apokalypse eine Produktion des Innenraums des heiligen Johannes aufgrund einer transzendentalen Stimulation? Stimulation, sagen wir, besser eines transzendentalen Einwirkens auf den Innenraum, sprich auf die geistig-psychischen Fähigkeiten von Johannes, der dann in seiner Sprachmöglichkeit, und er spricht darüber, dass er im Grunde gar nicht die Fähigkeit hat und auch nicht die Möglichkeit, das Erlebnis, das er erlebt, in Worte zu kleiden, in Begriffe und Bilder, die menschlich verständlich wären, also die Umsetzung vom Erlebnis in das verständliche Bild und in das verständliche Wort hat ihm Schwierigkeiten gemacht. Wir hören aber in einem Vortrag von Dr. Larcher einen Bericht, wo jemand in einer todesnahen Situation auch genau davon berichtet, dass er nicht in der Lage ist, umzusetzen, was er erlebt. Also jetzt zur Antwort. Ich würde dir sagen, wir sind gar nicht in der Lage, hier eine saubere Antwort zu geben. Eines sicher, dass die Erlebnisform von der Dimension, geistig-psychischen Dimension und auch, sagen wir, von der körperlich-neurologischen Möglichkeit des Johannes getragen war. Aber ich glaube, wir müssen auch die Möglichkeit bei all dem offen lassen, dass auch eine transzendente, neben der immanenten Steuerung eine transzendente Einwirkung sein könnte, die die inneren Fähigkeiten in eine gewisse Richtung nach den Möglichkeiten der inneren Bildhaftigkeit mobilisieren, wobei natürlich die Frage der Transzendenz, ich erinnere hier nur an, sagen wir nur einmal an die Ausführungen bezüglich der Physis von Burkhard Heim, wo auch hier von einer Transzendenz im Sinne der sogenannten Dreidimensionalität, also das hier hinaus, das vielleicht eine Weltenform ist, wo Einwirkungen sind. Theologisch wäre es aber so, dass hier von Gott eine Einwirkung auf die Fähigkeiten des Johannes gegeben waren, die er dann nach seiner Art der Möglichkeit umsetzte, wobei dann jene Bilder herauskamen, und da möchte ich an Sie die Frage zurückgeben, beziehungsweise die Deutung, dass die Struktur der Bildhaftigkeit überall in etwa den gleichen Charakter bei all diesen Offenbarungen, sei es privater Form, ist. Und vielleicht könnten Sie dazu etwas sagen, aber vielleicht möchte jemand dann schon eine Frage stellen. Aber vielleicht, wenn Sie da noch dazu antworten, es ist das Moment der Angst, das Moment der Befreiung. Wir haben heute dieses Moment des Ozeanischen einerseits, das Moment der Angst und auf der anderen Seite die Dimension der Vision im Vortrag gehört, nämlich dieses bildhafte Ausgestalten. Aber damit sind wir bei einer Frage.
Nein, ich wollte eine Aussage machen. Da ist eine Frage gestellt. Ich würde mich Ihnen, verehrter Herr Kollege, fast vollinhaltlich anschließen, dem, was Sie gesagt haben. Auch als alter eigentlich von mir aus gesehen, uralter Hase. Ich würde sagen, wenn man den griechischen Text einmal ganz genau interpretiert, Johannes war auf Patmos am Sonntag, am Herrentag, und war jetzt, griechisch steht da, en pneumati, im Geist, und das ist ganz schlicht und einfach zu verstehen, er hat eine Ekstase erlebt, keine Vision, eine Ekstase, er hat den Leib verlassen und war drüben im anderen Bereich. Sie sprachen vom Transzendentalen und dann haben Sie später von dem Transzendenten gesprochen und dem würde ich mich ganz anschließen. Er war transzendent und er hat einfach die andere transzendente göttliche Wirklichkeit schauen dürfen in der prophetischen Perspektive. Und dann würde ich Ihnen völlig wieder anschließen. Die Schwierigkeit besteht, das, was er dort erlebt, gesehen hat, jetzt hier in irdische Worte wieder umzuformen. Also ich würde sagen, es handelt sich hier um eine echte Ekstasis. Austritt Leib, Seele oder Leib, Seele, wie man es nennen will, aus dem Tosoma, aus dem Leib heraus. Und die Erfahrungen, die dann gebraucht werden. Und wenn man fragt, was hat das für einen Sinn? Im Auftrage des Herrn Jesus Christus sollte er das schauen und jetzt hier der christlichen Gemeinde gleichsam die Übersicht geben, was nun kommt in den Jahrhunderten und vielleicht Jahrtausenden.
Danke vielmals.
Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Ich möchte mich in diesem Sinne jetzt nur so ausdrücken. Es zeigt ganz klar, wie Ebon die Frage ausgeworfen hat und auch von den Ausführungen. Und wir werden diesbezüglich noch einiges hören, dass heute, und ich habe das schon oft gesagt, aber das Ohr ist noch zu, eine Exegese der Bibel in dem gesamten Bereich, wo paranormale Phänomene berichtet wird, ohne Einbezug der paranormologischen Forschung der Sache nicht mehr gerecht wird. Sie wissen ja, dass wir hier in den letzten Jahren die sogenannte Methode der Entmythologisierung hatten. Das heißt, all das, was rational kausal nicht erklärbar war, hat man hingestellt als literarische Ausschmückung. Dies ist aber in einer Sachbezogenheit den Texten und Berichten gegenüber nicht mehr gestattet. Und es ist erfreulich, dass zum Beispiel in Mexiko jetzt die Theologen, und es ist dies, habe ich gehört, auch in Brasilien, 2 Semester Parapsychologie studieren müssen. Allerdings muss ich ganz ehrlich, nicht, weil wir sind bei Imago Mundi ein offenes Blatt. Um den Fragen zu begegnen, besonders in Brasilien, um Banda Candomblé und dergleichen, und hier leider, ich werde versuchen, vielleicht nächstes Jahr dort einmal hinzufahren, habe viele Einladungen, leider, um die zu bekämpfen. Es ist immer die Gefahr der Institutionen, dass sie mit Machtstrukturen arbeiten, um Positionen zu halten. Und ich bin der Ansicht, man soll mit Informationen arbeiten und immer versuchen, das Große und Positive in den anderen Gruppierungen zu bejahen und zu unterstützen. Also, wollte hierzu Professor Kugler etwas sagen? Ich habe gesehen, dass Sie viel geschrieben haben.
Richtig, wenn ich also nur wieder einige Prinzipien der Gemeinsamkeit in diesen Erfahrungen herausgreife, dann drängt sich natürlich die Analogie auf dass beim Unterstützen solcher Bestrebungen wir ja gerade auch das neueste Denken aus den wissenschaftlichen Möglichkeiten unbedingt mit einbeziehen sollten und dass sich hier doch Wege aufzeigen lassen, die Erfolg versprechen. Denken Sie doch nur, dass jetzt gerade bei der Diskussion über die Visionen des Johannes wir doch Schlüsse ziehen müssen in Analogie zu dieser ozeanischen Selbstbegrenzung, die experimentell bei vielen anderen nachgewiesen werden konnte, was nicht heißen soll, dass es sich um eine völlige Gleichheit handelt, sondern dass Prinzipien des Wirkens sich sowohl in dem einen Denkprozess wie in dem anderen nachweisen lassen. Und diese Dinge sind doch so aufregend gut, dass wir sagen können, hier lässt sich Verschiedenes an Instrumenten einsetzen, was bei solchen prospektiven Arbeiten dann gefördert werden muss.
Vielen Dank. Wir sind jetzt eben am Schluss der Zeit angelangt und dürfen noch einmal Herrn Ebon einen ganz besonderen Dank aussprechen für seinen glänzenden Vortrag.